Hey, herzlich willkommen zu
Gastro Survival Passionistas.
Der Podcast für die harten Zeiten in der Gastronomie von Ralf Boos und Buddy Zipper. Hallo, mein Name ist Buddy und es ist wunderbar, dass du dir heute etwas Zeit für unseren kleinen Krisenpodcast genommen hast. Wir, das sind Ralf Boos, wohl der Food-Passionista überhaupt, der Grundversorger der gehobenen Gastronomie, mein persönlicher Trüffelgott und ein Freund des gepflegten Tropfens. Und meine Person, Buddy Zipper, gern und Vielesser, Hobbykoch und absolut leidenschaftlicher Nutznießer der soliden wie auch gehobenen Gastronomie, im echten Leben Berater und Publizist. Schön, dass du dabei bist heute. Wir sind in der Titanic, im Hotel Titanic in Berlin. Und zwar in eigentlich meiner ständigen Vertretung in Berlin, weil das ist nämlich mein Hotel, wenn ich in Berlin bin. Sind in der Nähe vom Gendarmenmarkt. Es ist Sonntagvormittag für Ralf und für mich eine sehr ungewöhnliche Zeit, einen Podcast zu machen. Aber wir haben einen ganz bezaubernden Gast heute, Ralf, oder?
Das war der Fahre, ja. Also unser ganz bezaubernder Gast ist aber im wahrsten Sinne des Wortes bezaubernd, weil er hat in vielen, vielen hundert Fernsehauftritten nicht nur die Profiköche oder die Kochinteressierten bezaubert, sondern er hat auch viele Leute zum Essen oder zum besseren Essen bewegt, die sich normalerweise nicht in dieser Ebene befinden. Aber er war sich auch nie zu schade, auch mal eine Currywurst zu probieren oder über den Weihnachtsmarkt zu gehen und die Waffeln miteinander zu vergleichen. Er ist eigentlich so ein populärer Sternekoch. Oder ich weiß ja, du hast keinen Stern, aber ein populärer Spitzenkoch. Ein populärer
Spitzenkoch, ja.
Ein populärer Spitzenkoch, der mit vielen, vielen hundert TV-Aufschnitten sich in die Herzen der Zuschauer gekocht oder gegessen oder probiert hat, was immer er gerade gemacht hat. Und er hat zum Geldverdienen immer eine Kochschule gehabt, die ihm dazu ermöglichte, seinen Lieblingssachen nachzugehen. Und das war eben das Kochen auch für große Mengen. Und sein letztes Menü habe ich gegessen in Dresden im Sarasani, dem Zirkuszelt von Sarasani. Und ich muss sagen, Chapeau, mein lieber Freund, da hast du für 400 Leute Essen rausgehauen, wo manche Leute bei 20 Gästen schon ins Schwitzen gekommen wären. Also du bist quasi, wenn ich das so sagen darf, ein Multitalent, Schauspieler, Entertainer, Kochlehrer und Spitzenkoch. Es ist niemand geringerer als unser ehrenwerter und liebenswerter Mirko Reh.
Vielen Dank für eine so tolle Vorstellung. Das ist für mich immer, gerade wenn man mit so Größen wie dich, lieber Ralf, zu tun hat, eine wirklich tolle Ehre, so vorgestellt zu werden. Vielen herzlichen Dank.
Das ist fast schon eine Laudatio.
Ja, aber wirklich, das ist schon eine Laudatio.
Ich habe aber improvisiert. Also alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Es ist nicht ein Zentimeter gelogen oder übertrieben, sondern es ist alles 100% wahr. Aber ich habe unfassbar viele Sachen nicht erzählt, weil ich möchte dem Mirko auch noch ein bisschen Plattform bieten, ein bisschen aus seinem Leben und von seinen Abenteuern und vor allen Dingen auch natürlich von seinem neuen Leben. Ist jetzt nämlich wieder was ganz Neues dazu gekommen zu erzählen und wollte einfach nicht alles vorweg
haben. Aber sag mal, wenn du ja, in einem Zirkus ein Menü gemacht hast, was gab es denn? Elefant oder?
Nee, ach um Gottes Willen, mit so Sachen darfst du natürlich nicht anfangen, sondern es muss schon gut gewählt sein. Einmal war es natürlich, dass wir in Dresden auch ein bisschen regionale Küche machen wollten, beziehungsweise machen. Und dann musst du natürlich, jeden Abend hast du natürlich andere Mengen an Publikum. Und das kann zwischen 150 und 400 sein. Und deswegen muss man sich jeden Tag aufs Neue drauf einstellen, was dabei wichtig ist. Und das ist eigentlich in der Küche generell, dass man sich sehr gut organisiert. Und wenn man sich nicht organisiert, dann endet das im Chaos. Und dann braucht man natürlich auch Partner, die einem das Organisieren vereinfachen. Und da arbeiten wir halt schon lange mit Boos Food zusammen, die uns dementsprechend unsere Teile für das Menü auch liefern.
Ja, ich sag mal, Organisation ist das halbe Leben. Also das sieht man ja bei Palazzo und sowas. Was sowas Ähnliches?
Genau, oder? Richtig.
Ja. Und also ich weiß noch, ich war wie der Wodarz da unterwegs war ich so begeistert davon, zu sehen,
wie die das organisiert haben seinerzeit, ist ja schon 20 Jahre her, wie der damit anfing, oder 25, mit dem Spiegelzelt. Und also die logistische Leistung ist ja der Hammer, ja.
Da muss ich wirklich recht geben und das ist auch jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung, weil das, man kann auch keinen Tag miteinander vergleichen. Und in, ich sag mal, ich mache das jetzt im 12. Jahr und seit 5, 6 Jahren bieten wir auch ein veganes und vegetarisches und ein Kindermenü mit an. Heißt, wir haben am Abend im Zweifel 4 verschiedene Menüs für 400 Gäste. Und das ist schon, manchmal echt, da wird einem der nackische Arsch versohlt, wie es so schön heißt. Und, aber trotzdem, wir kriegen das hin und die Gäste sind sehr zufrieden. Wir haben über 50%, gerade bei Sarasani, Wiederholungstäter.
Jetzt hast du, glaube ich, zurzeit gar kein Restaurant, sondern die Kochschule.
Genau, ne? Richtig.
Und bist auch als Consultant unterwegs und so weiter und so fort. Reut einen das nicht, wenn man ein Koch ist und jetzt nicht so den Rhythmus eines eigenen Restaurants hat?
Ja, also das tut schon ein bisschen weh und das ist auch immer so ein Traum. Und ich habe ja schon 2 Restaurants gehabt, aber die sind immer in die Hose gegangen, weil ich nicht da war. Also einmal nach vorne raus mit den Kunden, weil die Kunden kommen sehr gerne zu mir, weil ich auch immer für ein Schlückchen bereit bin und immer zum Gespräch und zum Plaudern bereit bin. Das haben die Leute dann vermisst und dann sind die Leute auch nicht gekommen. Und das meine ich gar nicht bösartig oder abschätzig, es muss einen Küchenchef geben, der genauso führen würde wie ich. Und das gibt es halt nicht, weil ich aus meinem Hintergrund heraus einen sehr unkonventionellen Weg bisher in dieser Branche gegangen bin. Und ich sag mal, es würde keiner so machen, wie ich das mache. Und von daher funktioniert es auch im Hintergrund nicht.
Ja. Ja, das ist Ding. Ja?
Mal ganz kurz was dazwischen. Mir ist gerade im Hinterkopf rumgegangen, kann das sein, dass ich eben versehentlich anstatt Zirkus Sarasani Zirkus Roncalli gesagt habe?
Nee, Sarasani, alles Sarasani. Richtig. Das war alles richtig. Alles richtig. Ja, aber mit Roncalli habe ich auch schon gesprochen, weil ich hatte mit Roncalli auch mal so eine Idee mit Zirkus. Und das war sehr apart, weil das dann auch witzig man. Ja, Quatsch, nein. Wie heißt mein Münchner Kollege?
Schubeck.
Alfons Schubeck gemacht hat. Genau.
Ja. Der macht das ja immer noch. Der macht ja immer noch ein Zelt in den.
Ja, genau, richtig. Und das macht er auch ganz gut, beziehungsweise sein Team macht das gut. Aber der hat halt auch eine andere Idee beim Kochen, beziehungsweise wie er Gäste bewirtet. Und von daher, das ist das Schöne bei uns Köchen in Deutschland. Wir haben alle, ich sag mal, im positiven Sinne ein Knall. Ja. Und jeder ist so extrem anders, dass man die Leute nicht vergleichen kann. Und das ist wirklich was ganz Besonderes in Deutschland, dass wir so extrem individuell sind und uns auch die Möglichkeit gelassen wird, muss man ja auch dazu sagen. Weil es ist ja oft so, dass man in verschiedenen Küchenrichtungen halt immer so, ich sag mal, so eine Fahrtrichtung haben muss. Und das haben wir hier in Deutschland eigentlich nicht.
Das ist auch gut so.
Können wir trotzdem noch mal kurz über dieses Dinnerzelt reden? Weil in meiner Fantasie ist es so, ich würde jetzt, oder in meiner Realität, noch nicht mal in meiner Fantasie, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, am Donnerstag gehe ich ins Dinnerzelt und eine Woche später gehe ich noch mal da rein, sondern das ist wie so ein Event, was man sagt, dieses Jahr gehe ich ins Dinnerzelt. Und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder und wenn es sich ergibt, übernächstes Jahr wieder. Das ist so ein Einmal-im-Jahr-Event. Und es gibt ja die Woddards-Zelte, das sind, glaube ich, 4. Dann gibt es, ich glaube, 6 oder 7 gibt es in Deutschland. Und was ich mich immer gefragt habe oder beziehungsweise wo ich mir eigentlich Gedanken drüber gemacht hätte, weil ich bin ja auch theoretisch in der Lage, in so einem Dinnerzelt zu kochen. Was würde ich als Hauptgang wählen, wenn ich wenn ich darauf eingehen würde, dass alle 400 oder außer die Vegetarier und Veganer vielleicht dasselbe essen sollen, weil ich glaube, dass, wenn ich das merke bei uns zu Hause, wenn sage ich mal 6 oder 8 Leute am Tisch sind, ich esse kein Wild, ich esse kein Fisch, ich esse keine Krustentiere, du musst ja immer schon 2-mal kochen für 8 Leute. Was machst du denn, wenn du 400 Leute hast? Und du kannst ja auch nicht immer Hühnchen machen oder Kalb, oder?
Ja, das stimmt. Also wir machen jedes Jahr ein anderes Fleisch. Und das auszusuchen ist das eine, um den Leuten gerecht zu werden. Aber das andere ist das Problem, dass du in einer Saison zwischen 11.000 und 15.000 Portionen brauchst und dann dementsprechend die Sachen bekommen musst. Und von daher, also im Prinzip ist es so, wenn die Saison im Februar vorbei ist, dann spreche ich kurz mit dem André und dann ist auch schon ziemlich zügig die nächste Pressekonferenz, ob wir weiter zusammenarbeiten oder ob er mal was Neues machen will. Und ich muss im Prinzip sofort wieder loslegen, mir Gedanken zu machen, wie viele Komponenten brauche ich, wie komme ich mit den Zutaten zurecht, was habe ich für ein Budget. Und dann muss man sofort wieder planen, weil ich brauche halt die Menge dann. Mhm. Und die Menge muss auch ein bisschen haltbar sein, weil Zeltbetrieb ist ja nicht so, dass du da, ich sag mal, täglich Anlieferungen hast, sondern wir spielen ja nur mittwochs bis sonntags und dann muss am Mittwoch halt dann auch alles im Prinzip für die Woche da sein, außer die frischen Blattsalate oder. Aber man arbeitet schon so, dass man gerade beim Hauptgang, und da gebe ich dir recht, Ralf, das ist echt ein schwieriges Thema, gerade mit dem Aussuchen vom Fleisch, aber es läuft fast immer drauf hinaus auf einen Rind, auf einen Kalb oder auf ein Stück Huhn, Pute, Truthahn, was auch immer. Also das ist fast jedes Jahr im Wechsel. Aber wir machen ganz bewusst kein Schwein mehr, weil es da dann natürlich auch wieder Schwierigkeiten gab mit den verschiedenen Gästen. Und deswegen haben wir uns da, ich sag mal, Rind, Kalb und Geflügel.
Ich habe nämlich mal, ich meine, das war natürlich auch ein bisschen doof vom Gastgeber, ich habe mal so eine Trüffelgala gemacht, ne? Und da gab es ein 5- oder 6-Gänge-Menü und als Hauptgang gab es Taube.
Das hat schwierig. Mein Lieblingsessen.
Irgendwie, ich kriege das Wort nicht genau zusammen, aber das war eine spezielle Taube. Und ich glaube, die heißt handgewirkte Bluttaube. Er hat das genau so in seiner Karte geschrieben, ne? Weiß ich, Krepinett von handgewirkter Bluttaube. Und er sagt, von 40 Gästen, die reserviert haben, haben an dem Abend 21 Gäste gesagt, ob sich statt der Taube was anderes.
Ja gut, sowas ist natürlich extrem speziell und da muss man schon wissen, ob man so ein Publikum dafür hat, aber bei uns im Zelt haben wir das definitiv nicht.
Aber weißt du, was gestern Abend mein Nachtisch war, Ralf? Gestern Abend mein Nachtisch war eine Blutpraline.
Oh, und
zwar,
und warum Blut?
Ja, Schweineblut. Nee, Schweineblut. Ich war beim Sebastian Frank und yeah. Da gab es dann halt dementsprechend eine kleine Praline, die war wirklich, die sah aus wie ein Reagenzglas und da drin war noch ein Toffeekern und dann eben gelierte Schweineblut, das halt einen metallischen Geschmack hatte, aber noch mit Vanille abgerundet war und dann das Toffee drin. Wenn ich das jetzt erzähle, werden alle sagen, der ist bekloppt, dass er sowas isst. Hammer.
Experimentell.
Hammer.
aber finde ich auch gut.
Zelt. Aber es ist nichts für so ein
nein,
Zelt.
Nein, das ist klar. Das Lustige ist, dass ich gerade im Zelt immer, ich habe ja schon angesprochen mit der regionalen Küche, dass wir viele Produkte, frische Produkte auch aus der regionalen Küche bekommen. Und ich habe vor 4 oder 5 Jahren eine rote Beetesuppe gemacht. Und diese rote Beetesuppe, wo die Leute das gelesen haben, haben gedacht, rote Beete. Und haben dann viele drauf verzichtet am Tisch. Und wo dann andere am Tisch gesagt haben, die ist ja auch toll, die ist ja lecker. Wir haben dann noch so einen Apfelcrunch mit reingemacht. Und dann war das so der Hit in dieser Saison, dass ich weiß nicht, 2.500 Zuschriften bekommen habe für die rote Beetesuppe. Und letztes Jahr, in meinem Jubiläumsjahr, 11 Jahre Mirkore bei Sarasani, haben wir dann auf Wunsch dann diese rote Beetesuppe wieder mit aufgenommen. Und die Begeisterung war die gleiche, dass die Leute dann gebrüllt haben, mach mal.
Ich bin übrigens gerade im Business-Modus, habe ich gehört. Gib mir die Rezeptur von der roten Beetesuppe. Ich koche dir die vor in den Gläsern, mache ordentliche Etiketten drauf. Und dann wird die demnächst im Zirkus Sarasani
noch verkloppt. Das können wir gerne machen. Ralf, ich muss so mit deinem Team sprechen, denn ich war ja bei euch letzte Woche auf Besuch und war schier begeistert, was ihr alles könnt. Die Ausmaße waren mir überhaupt nicht bewusst und da wird einiges kommen. Ich habe eine lange Liste, die ich mit deinem Team in den nächsten Tagen besprechen werde.
Ha, wir haben nachher auch noch ein Attentat auf dich vor, aber das erzählen wir nachher, wenn wir ausgemacht haben.
Die Vivian, die ist auch ein großer Fan von diesen Rote Beetensuppen, Borsch und sowas. Also die hat diese ganze, wie heißt das, Ostküche, weiß ich nicht, ob das Ostküche heißt, nach Soljanka und Borsch und sowas
ja.
alles.
Aber da gibt's halt auch wirklich geile Sachen. Und Beispiel zum Beispiel, Königsberger Klopse. Ich habe das jetzt in der Sendung gemacht fürs ZDF. Und da waren die Leute völlig happy, weil sowas haben sie lange nicht mehr gesehen. Also so wirklich richtig klassisch.
Und wenn also, wir heute immer sagen, die deutsche Küche besteht aus Roulade und Schweinebraten, das stimmt überhaupt nicht. Die Königsberger Klopse ist ein richtig, richtiger Ankerpunkt der klassischen deutschen Küche. Und wir haben so ein Produkt in unserem Produktportfolio. Das ist so eine ganz einfache Velouté, eine weiße Soße. Mhm. Wir hatten immer als Servierbeispiel alles Mögliche, Blanchet und sowas, alles draufgeschrieben. Und irgendeiner hat mal gesagt, was ist denn das eigentlich? Wofür ist denn das? Sag ich, steht da drauf. Ich sag, Blanchet habe ich noch nie gehört. Ne? Und sag ich, ja, kannst du auch Königsberger Klopse oder Hühnerfrikassee draus machen. Ne? Ach so, ja, dann nehme ich eins mit. Und dann haben wir das Rückenetikett geändert und da habe ich das als Basissoße für Hühnerfrikassee und Königsberger Klopse draufgeschrieben. Verkaufsmenge sich in kurzer Zeit verzehnfacht, weil das Rückenetikett ja auch im Internetshop und so steht. Ne?
Ja.
Bei denen da Königsberger Klopse und Hühnerfrikassee steht, ach so, jetzt weiß ich, was Velouté ist.
Ja, aber das ist so interessant, dass diese Begriffe so langsam auch aussterben, obwohl wir ja in der Küche nach wie vor fast alle französischen Begriffe noch verwenden. Und trotzdem fängt es an auszusterben. Wenn man dann mit sehr jungen Köchen spricht, dann stehen die da wie der Ochs vorm Berg. Und das finde ich echt schade, dass das nicht mehr transportiert wird.
Ja, wobei früher musstet ihr alle den Hering auswendig lernen. Ja, das ist ja heute nicht mehr so.
Das stimmt. Und nicht nur das, sondern ja. Wir mussten richtig Vokabeln aufsagen können.
Ja, aber und ich muss aber zugeben, das kann auch damit zu tun haben, dass es natürlich viel, viel mehr Hobbyköche gibt und Köchinnen vor allen Dingen, die dann auch hingehen und sich was einfallen lassen und die eben die klassischen Begriffe nicht nutzen, sondern die von der Oma. Ja? Mehlbrenne oder sowas.
Ja gut, oder aber das ist nicht so schlimm, weil eine Mehlspitze oder eine dunkle Mehlspitze, also ich sag mal, ein guter, normaler Koch müsste das eigentlich auch wissen.
Ja.
Ja, oder sogenannte Einbrenne, die Oma früher gemacht hat. Also ja, aber wie gesagt, es kennen halt viele nicht.
Aber ich habe ja immer diesen großen Scherz mit, wenn ich jemanden dabei habe, der auch gerne kocht. Ja? Also ich, wie gesagt, ich bin ja Hobbykoch. Ja? Und dann sage ich, ja, lass uns das doch mit Nussbutter machen. Dann machen wir ein bisschen Nussbutter. Dann läuft er los, Nüsse holen. Dann sage ich, nein, das ist notwendig. Das können wir auch so. Und ich muss aber zugeben, dass ich am Anfang dem auch aufgesessen bin.
Auch wenn man jemanden... Ja? Ja. Wenn man jemanden verwirren will, das geht schon. Also, oder ich sag mal, wenn jemand einem unsympathisch gegenübertritt, den kriegt man auch sehr schnell in der Küche aus dem Konzept, weil dann überfordert man dem natürlich mit Dingen, die er nicht versteht.
Mhm. Also Zwiebelwurzel konfieren und so.
Ja, genau. Und da, also mein Küchenchef, Entschuldigung, Ralf.
Ich habe eine Kochlehre in einem Hotel gemacht und zwar in keinem besonders guten Hotel, also es war so ein Business-Hotel. Und nachdem ich meine Prüfung abgelegt habe, habe ich gedacht, ich wäre Koch, weil das steht ja auf meinem Prüfungszettel drauf. Ich habe eine Prüfung abgelegt, da steht drauf, Sie sind jetzt ein gelernter Koch, werter Herr Boos. Und mit diesem Prüfungszettel habe ich mich woanders beworben, in verschiedenen Häusern. Und da haben sie gesagt, wir können Sie nicht als Koch einstellen, weil Sie sind ja gar kein Koch. Sie haben ja in dieser Hotelküche gelernt. Sie wissen ja gar nicht, Sie haben noch nie ein Tier zerlegt. Sie haben noch nie Grundarbeiten gemacht. In der Küche wird doch alles fertig geliefert. Und da habe ich gesagt, naja gut, also so ganz blöd bin ich ja auch nicht. Und wir haben eine Schule gehabt und so. Ne? Und ich habe wirklich hinterher festgestellt, wenn ich in einen neuen Betrieb gegangen bin, Ich konnte ganz prima Käseplatten machen. Sehr, sehr schön und auch relativ schnell. Aber wenn so, sage ich jetzt mal, frische Gemüse kamen, also die jetzt mal ein bisschen außerhalb von dem Normalen waren, also Gemüse, die exotischer waren, oder wenn es tatsächlich mal ganze Fleischstücke waren. Ich weiß, wie ich in meinem ersten Job Geflügel zerlegen sollte, wie mich der Küchenchef zusammengeschrien hat, was ich da mache. Und weißt du, die Lehrlinge da um mich rum, die da gelernt haben, die haben die Dinger zerfaltet und zerlegt und so in 8 gleich große Teile geschnitten. Und ich hatte so einen Gulaschstrauß gemacht, wo das ganze Fleisch noch an der Karkasse hing oder so. Ja. Wo ich das mein Leben lang nie gemacht habe. Hat mir auch nie jemand gezeigt. Ne?
Ja.
So eine Bleistiftzeichnung im kleinen Koch oder im jungen Koch drinne. Aber machen und lesen ist ein Riesenunterschied. Und
ja, glaub, das stimmt, ja.
Aber Ausbildungsbetriebe heute nicht mehr ausbilden, sondern die haben ja auch eine Durchfallquote von 55% oder so, weil die in den Küchen halt einfach nur Packerl aufschneiden und Convenience Food einkaufen. Ne? Also ja. Schon gegartes Fleisch, schon, also alles, was man eigentlich machen sollte, ist schon vorher gemacht und man muss es einfach nur noch aufschneiden, auf den Teller legen und regenerieren.
Was ich sag mal, für die jungen Köche natürlich ein großes Problem ist, aber für die Häuser, die damit arbeiten, natürlich eine Vereinfachung von ihren Abläufen ist. Und ich sag mal, mir ist es dann doch lieber, wenn jemand gut vorgearbeitet hat, als wenn jemand, der keine Ahnung hat, mir ein Essen auf den Tisch bringt, wo ich es dreimal zurückgehen lassen muss. Was ich jetzt in einem sehr großen, bekannten Hotel hatte, das war so grauselig, dass ich dann nach der Vorspeise aufgestanden bin und gegangen bin, weil das Essen wirklich grauenvoll war.
Aber das war nicht in Frankfurt, oder?
Nein, das war in einer anderen, größeren Stadt.
Aber das mit dem Handwerk ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt bei mir in der Familie die Geschichte vom Rehrücken-Desaster. Ja? Oh. Weil Bernd kauft einen Rehrücken zu Weihnachten, natürlich frisch aus der Jagd und sündhaft teuer. Und zerhackt den praktisch. Also auslösen, ja, weil du weißt ja, da hinten ist der Knochen ein bisschen höher. Und wenn du dann von der falschen Seite anfängst, dann bist du eigentlich schon durch. Dann kannst du direkt Geschnetzeltes machen. Und dann war ich bei Nils Henkel mal im Kochkurs. Und der Nils legte dann den Rehrücken hin und sagt, das machst du jetzt. Und dann sage ich, nein, ich und Rehrücken, das geht nicht. Und dann hat er mir das genau gezeigt, wie das geht. Und ich bin deswegen ja auch so fasziniert von diesem Handwerk, weil man, wenn man halt die Tiere gescheit zerlegt und dies und das und dass dann die Knochen noch genommen werden, um Fond zu ziehen und dies und das und jenes. Und das finde ich persönlich so toll, dass man eben so viel draus machen kann. Deswegen bin ich in manchen Hotels, wenn dann da irgendwie Reh angeboten wird und du siehst an der Soße schon, die ist so stabilisiert, die kannst du auch wunderbar noch 2 Jahre halten. Das finde ich dann manchmal ganz, ganz brutal. Ja, also dieses Convenience Food bin ich kein Freund mehr von.
Ich sag mal so, es gibt sehr gute Anbieter mit Convenience und von daher habe ich da nicht ganz so das Problem, weil ich möchte lieber was Gescheites auf dem Teller haben, anstatt ich mich ärgere. Und von daher sehe ich das nicht ganz so dramatisch. Natürlich ist mir was frisch gekochtes in Anführungszeichen natürlich auch lieber. Deswegen gehe ich ja in ein Restaurant. Aber manche können es halt nicht mehr.
Ja.
Und das, was du schon sagst mit dem Handwerk, das ist bei mir in den Kochkursen, dass die Leute da, weil du das mit dem Rehrücken sagst, die Leute sind so unglaublich fasziniert, wie man so ein Tierchen zerlegen kann. Und wenn man es, ich sag mal, 1-2 Mal gesehen hat, dann ist das auch gar nicht mehr so schwer. Gut, ich arbeite da täglich damit, aber ich sag mal, ich habe es bei meinem ersten Küchenchef, beim Herrn Schneider, habe ich das gesehen und dann musste ich das beim nächsten Mal schon selber machen. Und ja, natürlich habe ich viel Verschnitt noch gehabt, aber ich sag mal, ich habe es dann irgendwann kapiert. Aber ich liebe das auch, ich liebe dieses Handwerk. Und mir macht es unglaublich Spaß. Und wie du auch eben gerade gesagt hast, mit alles zu verwenden, weil wir machen eine Soße, wir machen einen Fond, wir nehmen das Fleisch, wir machen dann aus den Abschnitten noch Hackbällchen. Und ja, ich kann mit einem Stück Tier oder mit einem so einen Rücken, Lammrücken oder einen Kalbsrücken, da kann ich halt unglaublich viel draus basteln und viel draus machen.
Ja, Also das ist auch das, was mich unglaublich fasziniert. Ich muss mich ein bisschen relativieren, bezogen auf das Thema Convenience Food. Das sind für mich jetzt nicht die Soßen, die zum Beispiel der Ralf hat. Ja? Also,
ja gut, die sind ja frisch gekocht.
Die sind frisch gekocht.
Genau,
und
also
die sind dann
Blöbchen.
Genau.
Ja.
Was ich meine, sind halt diese geätzten Kartoffeln. Und
ja,
dieser,
genau.
Das ist ein No-Go für
das
mich.
Das ist
ja
auch nichts für mich.
Also das ist,
ja, aber ich sag mal, ein Bund Suppengrün aus dem Tiefkühler kann man natürlich verwenden, weil wer hat denn heute noch Zeit, jemanden da stundenlang hinzustellen und Gemüse zu schnippeln?
Also das ist auch ein Tipp für zu Hause. Ich habe zum Beispiel immer von einer großen Tiefkühlkette, die nach Hause kommt und nicht Eismann heißt,
ja,
dieses Beutelchen mit dem Suppengrün.
Ja.
Und zwar ist das, ja, aber dieses kleingeschnittene, eigentlich Brunoise. Ja?
Brunoise,
und,
ja, genau.
Und das ist immer schön, weil wenn du dann eine Soße machst, Handvoll da rein, fertig, ja?
Ja,
und,
was ja immer eine gute Basis.
Ja, ja, das funktioniert wunderbar.
Ich glaube, auch heute sind sich alle Pro-Food-Profis darüber einig, dass es besser ist, tiefgekühltes Gemüse zu essen, das gerade vom Feld geschnitten in die Tiefkühltruhe kommt, als aus dem Kühlschrank das Gemüse rauszuholen, was man vor 5 Tagen gekauft hat und was schon 3 Tage beim Händler lag. Weil so bei vielen Sachen ist Tiefkühlen nicht so schlimm. Tiefkühlen wird ja immer erst dann schlimm, wenn man sagt, entweder ich schmeiß das morgen weg oder ich friere das jetzt ein.
Ja, genau. Das Tupperdosen-Syndrom.
Genau, dadurch wird ja nicht dadurch besser, dass man es einfriert. Aber
ja,
ich glaube, gerade solche Sachen wie Gemüse, also einige Gemüse, sind vom Geschmack her und auch vom Vitamingehalt her und von der Nährwertsubstanz besser, wenn man sie vom Feld holt und 4 Stunden später eingefroren hat, als wenn man die einmal die ganze Handelskette durchlaufen hat und dann auch noch ein paar Tage im eigenen Kühlhaus liegen hat oder im eigenen Kühlschrank liegen hat. Deswegen ist Suppengrün für aus der Tiefkühltruhe auf jeden Fall rehabilitiert.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja,
genau. Und was ich halt auch gerne mache, ist, ich koche gerne Soße im großen Stil und friere mir das dann, ich sag mal, wird vakuumisiert und so in 500 bis Liter Beuteln dann auch eingefroren, weil ich kann nicht bei jedem Kochkurs, bei den kürzeren Kochkursen, ich erkläre das natürlich den Leuten, zeige denen das auch, aber mir fehlt die Zeit, dann eine fertige Soße rauszubringen, die vor allem wirklich 2 Tage einkochen muss. Und dann haben wir sowas vorbereitet und das friere ich natürlich weg, damit es halt, wenn es vakuumisiert ist, keine Kristalle bildet. Und das finde ich auch okay, sage ich mal.
Ja, also ich finde das für Endverbraucher auch okay, wenn man Demi-Glas übrig hat, die in Eiswürfelformen einfrieren, ein bisschen Folie oben drüber, weil dann kann man die auch prima entnehmen. Weil ich sag mal, Demi-Glas ist ja nicht nur eine reine Bratensoße. Du kannst ja auch, wenn du, sag ich mal, Risotto machst, einen Würfel Demi-Glas reingeben oder sowas. Das ist ja so ein Ding, womit du jedes Essen fast pimpen kannst. Und so ein Eiswürfel Demi-Glas in so ein Gericht rein zu schubsen, finde ich prinzipiell eine extrem gute Idee, auch für Hobbyköche. Also nicht nur für Profis, sondern auch für Hobbyköche.
Ja, und vor allem, man weiß, was drin ist. Muss jetzt nicht wieder überlegen, oh Gott, kann ich das, vertrage ich das? Weil durch diese ganzen Allergien oder Unverträglichkeiten mittlerweile wird es natürlich auch komplizierter.
Absolut. Also ich kann aber nur dazu sagen, wenn du Hobbykoch bist, da draußen am Rohr sozusagen, kauf dir einen kleinen Vakuumierer. Kostet einen Honig.
Vakuumierer ist...
Und das, was du...
Das DDR-Vakuum?
Nee, das kenne ich nicht.
Lauf, du nimmst das Teil, was du vakuumieren möchtest und nimmst keinen Vakuumbeutel, der fest ist, sondern nimmst so einen Plastikbeutel, der weich ist. Dann tust du dieses Teil, wenn du zum Beispiel was Sous-Vide garen willst, in diesen weichen Vakuum oder in den weichen Beutel, gibst eventuell noch die Sachen, also Öl und Gewürze dazu, lässt dein Waschbecken voller Wasser laufen und drückst dann quasi dieses Teil unten ins Wasser rein, dann geht oben die Luft raus und irgendwann hast du nur noch das Teil drin. Dann machst du oben schnell einen Knoten rein oder einen Gummi drum und dann hast du ein sogenanntes DDR-Vakuum.
Aber das funktioniert wirklich, weil wo ich in der Küche angefangen habe, war ein paar Tage der Vakuumierer kaputt und dann mussten wir das wirklich so machen, also ja, den Beutel ins Wasser.
Es gibt ein paar Beutel, ich weiß nicht, aber nicht, wie die heißen, die haben so eine Art Zip-Verschluss oben, Plastikbeutel, aber der hält, also
ja,
der ist auch sicher. Und da kann man das auch ganz gut mitmachen.
Ja,
Ja, aber ich muss zugeben, wenn du dann hochrechnest, aber wenn du ein bisschen kochst und du hast, ich habe diese Zip-Beutel alles ausprobiert, das kostet ja ein Mördergeld. Ja? Also ein Beutel kostet ja dann auch 1 Euro. So, und wenn ich das dann aber, wenn ich das richtig nutzen möchte als Hobbykoch, also wirklich mal Erbsensuppe machen, 5 Liter und dann einfrieren in Portionen oder sowas, oder wie das jetzt bei uns ist, Kind ist aus dem Haus, man kocht dann nur noch für 2 und muss dann eben gucken, dass man das, wenn man kocht, dass man das auch dann wegfriert. Und diese Vakuumierer kosten Honi, die gibt es auch mittlerweile bei Lidl. Ja, das sind die gleichen wie die von der von einem großen
Warenhaus,
das sehr viel mit Lebensmitteln macht. Und der Ralf und ich machen uns immer Spaß draus, den Namen nicht zu nennen. Und das heißt, ja, wir auch. Und da diese Vakuumierer, die sind Gold wert, ja, und kosten vor allen Dingen kaum noch was.
Ja, und ich sag mal, wenn man das mit Dosen macht, ist es ja auch überschaubar von der Anschaffung her.
Ja, das Problem ist aber dann immer, bei manchen Produkten hast du dann halt, ist kristallin oben drauf. Mm, ja? Und dann beispielsweise, wenn du eine rote Beete-Suppe gemacht hast, das habe ich nämlich mal gemacht, und dann in so eine Dose und dann wegfrieren, die Kristallschicht oben macht dir das alles kaputt.
Ja, ja, das stimmt. Ja? Deswegen das immer. Aber es gibt ja auch Dosen, die man vakuumieren kann.
Das stimmt, ja.
Dann kommen wir über den Trigger mal an die Geschichte von Mirko. Ja, weil du hast ja eben gesagt, dass die Vakuumierer vom Aldi oder Lidl oder wie immer diese Klassenfeinde heißen, genauso gut sind wie Markengeräte. Das ist natürlich eine Sache, die uns immer wieder mal aufstößt, dass wenn man Sachen gegeneinander testet, wenn man zum Beispiel Olivenölteste macht, dann nimmt man Olivenöle aus dem Supermarkt, und natürlich ist unter den Blinden immer ein Einäugiger der König. Und das, was da Testsieger von Aldi Süd oder was immer dann immer Testsieger wird, ist, das würden wir noch niemals mit der Kneifzange anfassen, aber auf der Flasche steht halt Testsieger. Und so ähnlich ist das auch mit den Elektrogeräten, ja, im Discounter, dass man sagt, wenn man jetzt einen Beefer sich kauft für 800 Euro, hat man eine Investition fürs Leben geschaffen und kann auch in 30 Jahren damit im Garten beefern, auch wenn das Ding draußen steht. Und wenn man sich das Pendant für 150 Euro bei Aldi kauft, dann kannst du das nächste Woche wegwerfen, weil wenn du damit zurückläufst, dann ist das falsch behandelt. Sie hätten das einfach nicht anmachen dürfen. Ne?
Ja, von, so nach dem Motto vom Benutzen hat niemand was gesagt.
Und deswegen möchte ich nochmal dagegen sprechen, kauft euch keinen Discounter, sondern kauft euch ein Markengerät. Da habt ihr was fürs Leben und nicht was fürs Ärgern. Und
das stimmt.
Eigentlich zu Mirko kommen, weil er hat nämlich in seiner Geschichte oftmals die Situation gehabt, dass er Sachen getestet hat, die in der Werbung oder auch im richtigen Leben immer als Testsieger oder als tolles Produkt angeboten werden, aber mit der Nase und mit dem Geschmack eines Profis. Und da kam nämlich, glaube ich, auch immer wieder mal raus, dass das, wo, sage ich mal, beim Discounter Gourmet draufsteht oder irgend sowas, dass da gar nicht so viel Gourmet drin ist, sondern dass das Gourmet sich mehr auf die Verpackung bezieht. Ne?
Ja, die Verpackungen sind ja meistens sehr schön gestaltet und da sind ja kreative Köpfe im Hintergrund. Ich mache das im Kochkurs immer so, dass ich den Leuten einfach mein Kochgeschirr hinlege. Und dann sagen die, ja, und was meinst du jetzt damit? Und dann sage ich, guckt es euch mal an und sagen, ja, ja, kenne ich. Also Marke ist mir bekannt. Und dann frage ich, was denkt ihr denn, wie alt das ist? Und dann gucken die mich an und sagen, naja, so wie es aussieht, vielleicht ein Jahr. Und dann sage ich, und siehst du, ich habe heute die Eröffnung ja gemacht und habe gesagt, diese Kochschule gibt es 23 Jahre. Mhm. Und so alt sind meine Töpfe, meine Pfannen. Und dann gucken die mich immer ganz irritiert an und dann sage ich, ja, die Pfanne hat damals 600 Mark gekostet und heute ist sie immer noch da. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt jedes Jahr eine billige Pfanne gekauft hätte, hätte ich natürlich das, ich weiß nicht, 10-15-fache ausgegeben und hätte nur Schrott in der Küche. Und ja, so habe ich einmal richtig gekauft und das Zeug, wie Ralf eben auch schon gesagt hat, wenn man sich so einen Beefer für 800 einkauft, der hält halt ein Leben lang. Und da hat man immer Freude dran.
Ja, ich muss jetzt hier nochmal ganz kurz ausdrücklich erwähnen. Das ist mir ganz wichtig, Ralf. Ein Vakuumierer vom Lidl für einen Honi ausprobieren, gut. Ja? Und wenn, weil ein Vakuumierer für zu Hause für 1.000 Euro kann man sich nicht leisten. Es gibt viele Leute, die können sich das nicht leisten.
Da gebe ich dir recht.
Aber
für 300 kann man sich leisten.
Ja, absolut. Und ist ja wie bei mir. Ich fange mit einem kleinen an, dann hat auch die Frau Verständnis dafür, dann darf ich den großen kaufen. Ja?
Das ist hast du jetzt zweimal Geld ausgegeben.
Das ist genauso wie mit meinen Messern zu Hause. Ja, also mir wurde erst gesagt, ja, so als Hobbykoch, komm, da hast du hier jetzt von Solingen irgendwas, den Messerblock, ja, Angebot 99 Euro. Und da war ich aber schon der König mit meinem Kochmesser. Ja?
Ja,
Und wie sich das dann so langsam verändert hat, ja, heute ist ja, das 34er ist ja mein Lieblingsmesser. Ja, und von
das FE Porsche
31, ja, genau.
34, was ja auch mein Lieblingsmesser ist.
Ja, das ist unglaublich. Und mittlerweile ist bei mir, wenn ich irgendwo hingehe, in Urlaub oder so, hab ich immer meine Messertasche dabei, ja, weil ich keine Lust habe mit irgendeinem Keramikmesser oder irgendwas.
Das geht mir auch so. Und seit knapp 2 Jahren bin ich ja Geschäftsführer von Kroma, beziehungsweise habe ja die Firma gekauft und habe vorher schon mit den Produkten gearbeitet. Aber ich habe natürlich dadurch, dass ich mich mit den Messern noch mal anders da beschäftigen muss, noch mehr Einblick bekommen, beziehungsweise auch noch mehr den Sinn hinter jedem Messer verstanden. Und da geht es mir mittlerweile wirklich genauso, wenn ich irgendwo koche, ich schicke meine Messertasche dorthin, beziehungsweise ich habe mittlerweile 3 Messertaschen in ganz Europa unterwegs, weil ich ja ständig unterwegs bin. Und ich koche nur mit meinen Messern, weil da weiß ich, was ich habe. Und von den Köchen her, die ich kenne, da würde auch keiner fremde Messer in die Hand nehmen. Also ich sag mal, 99% nimmt seine eigenen Messer, weil er damit auch gewohnt ist zu arbeiten. Und ich mache halt meine Messer auch vor jedem Arbeiten wieder flott.
Ja, klar.
Also, und wenn ich so manche Messer mir angucke, ich war jetzt gerade unterwegs, habe in einem Hotel gekocht und da war ich sehr froh, dass ich meine Messer hatte, weil auf den stumpfen Krücken hättest du reiten können, ohne dass dir irgendwas passiert.
Ja, der Ralf hat mir mal gesagt dazu, Bernd, du wirst dich nicht an einem scharfen Messer verletzen, sondern an einem stumpfen.
Genau, das ist richtig.
Und da hat er echt recht, ja.
Ich muss mich mal eben ganz kurz entschuldigen, weil ich werde jetzt in den nächsten Minuten wahnsinnig nett sein und ich möchte das mal erklären. Und zwar, stellt euch vor, ihr wärt ein Fan von Harley Davidson und ihr hättet eine Harley Davidson und ihr hättet auch immer schon eine Harley Davidson gehabt und ihr vielleicht auch eine zweite. Und jetzt habt ihr plötzlich die Möglichkeit, einen Podcast mit dem CEO Deutschland von Harley Davidson zu machen. Dann wärt ihr ihm gegenüber wahnsinnig freundlich, weil ihr euch freut, dass es ihm
definitiv
gibt, dass es das Produkt gibt. Und in derselben Situation bin ich jetzt. Ich bin jetzt seit, ich glaube, 20 Jahren wahrscheinlich der größte Fan von den Chroma-Messern, also besonders von der Porsche-Serie, die ich also wirklich ganz, ganz eng in mein Herz geschlossen habe. Und habe jetzt die Möglichkeit, mit dem CEO dem deutschen CEO von Chroma oder sogar dem Inhaber der deutschen Sektion Chroma einen Podcast zu machen. Und deswegen müssen die Zuhörer mich entschuldigen, dass ich jetzt den nächsten Minuten freundlicher bin, als ich sowieso schon bin. Denn ehrlich, Mirko, die Messer, die ihr habt, die sind Weltklasse. Die sind Weltklasse vom Design, die sind Weltklasse von der Art und Weise, wie man als Profi damit umgehen kann, weil Holzgriffmesser sind in der Profiküche immer diffizil gewesen.
Das stimmt.
Und vor allen Dingen, ich kenne immer noch kein zweites Messer in dieser Preisklasse. Ist ja Premium, aber nicht Super Premium, das sich so toll nachschleifen lässt wie das 301 von Chroma oder von Porsche.
Ja, das macht halt auch wirklich die Zusammensetzung vom Stahl. Und mein Vorgänger, der Christian Romanowski, der auch Namensgeber von Chroma ist, nach wie vor mich berät und ich im sehr engen Austausch mit ihm auch bin. Wir überlegen ständig, wie können wir die Serie noch ausbauen, wie können wir schauen, was braucht ein Koch oder was ist auch am Ende unnütz, welches Messer muss man nicht unbedingt haben. Und wir bieten jedes Jahr, und ich jetzt im zweiten Jahr mittlerweile, ich biete jedes Jahr wieder für meine Kochkollegen ein neues Messererlebnis. Und wenn man dann auf Messen oder auf regional schauen ist, dann ist es immer ganz spannend, was dann Kollegen sagen. Und ich habe gerade so eine schöne Geschichte gehabt. Ich habe ein Parmesanmesser entwickelt mit der Emilia Romagna zusammen. Und mir war bei den Parmesanmessern immer aufgefallen, du kannst nur mit brechen, aber nicht mit schneiden. Plus, dass die meisten einen Holzgriff haben oder so einen billigen Kunststoffgriff. Und das fand ich ganz grauenvoll. Und jetzt, wo ich die Möglichkeit durch Chroma hatte oder beziehungsweise habe, habe ich dieses 301 entwickelt für einen Parmesanmesser mit der klassischen Klinge, die man auch nachschärfen kann, somit man den Parmesan sowohl brechen kann als auch schneiden kann. Mhm. Und dann habe ich so lustige, oder was heißt lustige Erlebnisse, so kleine Aha-Erlebnisse gehabt, dass Leute sich damit verletzt haben. Also lustig ist das natürlich nicht. Aber die Leute haben gedacht, weil sie das nicht anders erkannten, dass auf einmal dieses Messer scharf ist. Und wir machen es jetzt mittlerweile so, dass wir einen Bumper auf dem Messer drauf haben, wo drauf steht, Achtung, Klinge, klassisch 301, scharf.
Ja.
Damit die Leute das verstehen, weil sonst haben wir viele blutende Hände. Und was extrem spannend ist, ich war jetzt vor kurzem in einem italienischen Restaurant und sah dann den Kollegen vom Service, kam an mit dem 301-Messer und dann schwärmte der und jubelte der und sagt, das beste Parmesan und zeigte das. Und das ging natürlich dann runter wie Öl. Er wusste nicht, wer ich bin. Das war auch ganz gut so. Sonst hätte er es wahrscheinlich noch überschwänglicher gemacht.
Italienischer.
Ja, genau. Noch italienischer. Und da war ich wirklich happy, dass dieses Messer oder dieser Brecher und Messer, dass der so gut ankommt. Aber genau das muss es auch sein, dass die Leute damit arbeiten können. Und das Design steht natürlich mit im Vordergrund. Aber Design und trotzdem hat man was von dem Messer. Und so bin ich schon wieder dran, ein neues Messer zu entwickeln.
Noch mal kurz zu deinem Parmesan-Messer. Ne? Ich war ja zwar bei der Entwicklung nicht beteiligt, aber ich habe relativ früh einen Prototypen gekriegt. Also
genau.
Vor der Verpackung und vor der endgültigen Finalisierung. Und dieser Prototyp, wir arbeiten ja viel mit Parmesan. Wir machen ja, unser Signature-Dish ist ja Nudeln aus dem Parmesanleib. Und dazu muss natürlich auch der Parmesanleib vorher erstmal entleert werden, sonst kann man da keine Nudeln drin schwenken. Das heißt also, für uns ist das Parmesanmesser ein, ich sage jetzt mal, ständiger Begleiter, schon seit 20 Jahren. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ich jetzt ein Parmesanmesser aus einem Teil kriege. Also das heißt integral, wenn Griff und Klinge aus einem Teil sind. Und habe gesagt, damit mir das nicht geklaut wird, oder damit ich das nicht wieder verbummele, lasse ich das einfach auf meinem Schreibtisch liegen. Jetzt sieht natürlich, das sieht natürlich nicht aus wie ein Messer, weil wenn so ein Messer auf dem Schreibtisch liegt, dann ist das sofort abends, wenn die Putzfrau durch war, in der Spülmaschine oder so, obwohl ich nicht in die Spülmaschine. Ne? Aber dadurch das Ding nicht aussieht wie ein Messer, sondern dass das sieht aus eher wie ein Kunstwerk oder wie ein
Objekt.
Ja, wie ein komischer Brieföffner eigentlich.
Seit sieben Monaten, ohne einen Tag zu fehlen auf meinem Schreibtisch. Und ich mache mittlerweile meine Briefe damit auf. Ich mache alles mit diesem Messer, weil es einfach nicht verschwindet. Es bleibt da, wo es ist. Ich auch keine Putzfrau genau weiß, was ist denn das eigentlich? Also richtig wie ein Messer sieht es nicht aus, weil hier für die Leute, die nicht wissen, wie ein Parmesanbrecher aussieht, Die Klinge verbreitet sich unten sehr stark und geht oben dann tropfenförmig wieder zusammen. Sieht eigentlich immer sehr, sehr elegant aus, aber eben nicht aus wie eine Messerklinge. Und wir wollen dieses Jahr auch mit dir noch besprechen, ob wir nicht eine Promotion für dieses Messer machen. Weil eigentlich finde ich, dass jeder Koch so ein Parmesanmesser braucht, weil das ihm dann auch einfacher macht, mit Parmesan zu arbeiten.
Definitiv. Und nicht nur mit Parmesan, sondern dadurch, dass die Klinge ja scharf ist, kannst du das ja auch multifunktional einsetzen, heißt für Hart- oder für Weichkäse. Und du kannst auch sehr gut kratzen damit, heißt auch dadurch wird die Klinge, wenn du in einem Parmesan kratzt, wird die Klinge auch nicht stumpf. Und ich habe das fast ein Jahr lang mit Prototypen getestet und das war schon irre, weil in dieser Zeit hätte ich schon, ich sag mal, alleine bei mir in der Kochschule schon 500 Stück verkaufen können.
Aber was man dazu sagen muss, Ralf, der Unterschied zwischen dem Messer, ich habe ja auch die Gelegenheit gehabt, Ralfs Brieföffner zu sehen, ist ja, ihr brecht auch mit einer Tradition. Also bisher hat man ja einen Parmesanbrecher, das heißt, genau. Man stößt das in den Leib, hebelt, stößt wieder ein Stückchen weiter. Das ist so ähnlich wie früher Brötchen aufgemacht wurden mit der Gabel. So ähnlich eben auf diese Art und Weise. Und jetzt durch das Schneiden hast du also eine wesentlich klarere Kante und. Und dadurch, dass die Klinge da dran ist. Und ich finde es eine geniale Idee. Aber ich muss noch eine Sache sagen, weil nicht jeder weiß, wie die Porsche-Messer aussehen, muss ich dazu sagen. Also die Gastro-Profis vielleicht, aber die so, sag mal so die Halbgescheiten wie ich, die müssen sich bitte jetzt ein Messer vorstellen, das komplett durchgeschmiedet ist. Wir reden also von einem Stück Metall, wo nicht irgendwie ein Plastikgriff dran ist oder irgendein Holzgriff, sondern durchgeschmiedet. Und wo man im ersten Moment auch denkt, das liegt ja nicht richtig in der Hand, weil das so konisch ist. Also das,
hinten ist der Griff
genau,
platt.
Platt. Ja. Aber nasse Hände, Küche, man hat es in der Hand, es liegt immer gut. Ja? Also es ist eigentlich eben auch daher deswegen so wichtig, dass wir darüber reden. Das hört sich jetzt so an wie so eine Endlos-Promotion. Das ist es nicht. Sondern,
genau das habe ich auch gerade gedacht. Ja,
nein, aber geil, es ist wichtig geil, doch.
Wie geil wir es geschafft haben, ohne dass wir es vorher überlegt haben. Wir haben also über Mirkos Geschichte im Fernsehen geredet. Wir haben über Mirkos Kochschule geredet. Wir haben über Mirkos Zeit als oder Gegenwart als Profikoch geredet. Wir haben den Brückenschlag zum Unternehmer geschafft. Wir haben aber noch nicht so richtig viel über den Mirko als Menschen und auch nicht so viel über die Gedanken des Mirko als Menschen in Bezug auf das, weswegen wir eigentlich im Podcast sind, nämlich was macht jemanden erfolgreich? Wie definiert jemand Erfolg? Was glaubst du, könnte man den Leuten mitgeben, die vielleicht in der Situation waren, in der du noch vor 5 oder 6 oder 7 Jahren warst und wo du noch nicht Unternehmer warst, sondern noch Reisender in Sachen Kulinarik, Weltreisender in Sachen Kulinarik. Was kann man den jungen Köchen sagen? Also, wo
müssen also wir drauf? Wenn ich drüber nachdenke, und das, Badi, das kannst du bestätigen, wenn ich drüber nachdenke, das ist auch nach 23 Jahren immer noch Gänsehaut. Weil das ist so oft so schwierig, sich zu behaupten, weil wir haben in Deutschland eine glückliche Situation, dass es so viele tolle Köche gibt. Und jeder will ja irgendwie auch ein Stückchen Kuchen abhaben. Und es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit und man darf keine Angst vor viel Arbeit haben. Ich sag mal, wenn man sich, also ganz oft fällt mir auf, wenn ich mal durchs Fernsehen seppe, dass sich Kollegen Fernsehköche schimpfen. Und dann denke ich, den Namen habe ich noch nie gehört und versuche dann so ein bisschen zu recherchieren. Und dann waren die zum ersten Mal im Fernsehen oder vielleicht 2-3 Mal im Fernsehen, wo ich dann denke, oh wei, ich glaube, ich habe nach 10 Jahren erst mit dem Begriff Fernsehkoch gearbeitet. Bei mir war das immer ein bisschen, peinlich. Ich wollte nicht als Fernsehonkel wahrgenommen werden, sondern mit dem, was ich mache. Und meine Kochschule gibt es mittlerweile 23 Jahre und ich will den Leuten was darstellen, was zeigen, dass sie mit tollen Produkten, mit guten Lebensmitteln, mit guten Geräten was Gescheites mit wenig Aufwand auf den Tisch bekommen. Und viele denken dann, ja, dann hampelt der da so ein bisschen im Fernsehen rum und verdient Millionen. Eben nicht. Bis so eine Sendung im Kasten ist, ist schon mal ein Tag weg. Und auch ein Kochkurs bedeutet für mich nicht die 3,5-4 Stunden da rumtouren, sondern ich muss den Einkauf machen, ich muss den Kochkurs kalkulieren, ich muss das Ganze drumherum auch gestalten. Und ich bin mit jedem Kurs im Schnitt zwischen 12 und 14 Stunden beschäftigt. Das sieht aber kein Mensch, sondern die Leute sehen den Preis und sehen dann, dass der Kurs 3,5 Stunden geht. Und dann sagen die, was, so teuer für die paar Minuten? Und ich versuche den Leuten das auch immer zu erklären, dass das nicht so ist. Und das wirklich, um sowas aufzubauen, ich sag mal, dass es erfolgreich ist, habe ich mindestens 10 Jahre gebraucht, um, ich sag mal, eine Marke zu etablieren. Und dann kommen natürlich noch so gewisse Dinge, ich sag mal, Einflüsse, die man gar nicht so beherrschen kann, wie 2009 die Wirtschaftskrise, wo auf einmal es uninteressant war, die Leute sind zwar nach wie vor essen gegangen, aber ich sag mal so Schnulli-Bulli-Kram war dann auf einmal Geschichte. Ja. Und das hat dann auch wieder 2 Jahre gedauert. Und ich musste auch damals mit einem Laden Insolvenz anmelden. Das zehrt natürlich auch. Und ich bin halt wirklich jemand, der sich auch nicht unterkriegen lässt. Jetzt auch mit Corona oder wie meine Oma so schön sagt, Carola. Habt ihr auch Carola in Frankfurt? Ja, Oma, wir haben auch die Carola in Frankfurt. Und das ist jetzt auch wieder so eine besondere Herausforderung, weil ich habe gut gewirtschaftet in den letzten Jahren, sonst hätte ich auch Kroma nicht kaufen können. Und ich habe halt auch für die Kochschule immer was getan. Das heißt ja nicht immer nur aufs Konto scheffeln, sondern auch wirklich investieren. Und ich baue jedes Jahr um, ich habe jedes Jahr Veränderungen. Die Geräte sind immer alle auf dem neuesten Stand. Die Möbel sehen nicht abgewohnt aus. Das ist halt immer Arbeit. Und ich bin jeden Tag bei mir im Laden, wenn ich nicht unterwegs bin, locker 14, 15 Stunden jeden Tag. Aber das sieht keiner. Die Leute sehen, dass du mal eine Viertelstunde im Fernsehen rumhoppst und dann denken die, ach, sie sind ja Millionär.
Ja, ja. Aber das ist ja eine alte Mär, da hatten wir mit Johann ja auch schon drüber gesprochen. Aber ich glaube, dass natürlich viele Köche, die vielleicht gerade nicht so den Stern bekommen haben oder sowas, natürlich über das Label Fernsehkoch sich dann da auch versuchen, eine Hürde aufzubauen. Das ist ja auch legitim.
Um Gottes
Willen, eigentlich. Aber du sagst ja eigentlich dann, dein Erfolgsrezept ist, Scheiße, du musst richtig arbeiten und reinhauen.
Und ganz wichtig auch, und das gebe ich auch sehr gerne mit raus, beziehungsweise das sage ich zu jedem Koch, den ich kennenlerne, sich nicht zu schade sein für eine Arbeit in der Küche oder in der Gastronomie, weil es ist nicht jeden Tag alles Sonnenschein. Und dann muss man auch mal putzen und dann muss man auch mal andere Dinge machen, die man eigentlich sonst nicht macht. Und deswegen, man darf sich für, wenn man sich für die Gastronomie entscheidet, dann muss man das auch machen im Sinne von mit Vollblut machen, denn sonst geht man unter. Und das war auch, ich war sehr klein und schmächtig, wo ich angefangen habe. Und ich habe sehr schnell auch, da ich ein bisschen femininer war als junger Mann, war auch gleich so die Begrifflichkeit, du Schwuchtel, komm mal hierher, musst Salat putzen. Und auch da muss man, ich sag mal, umschalten, weil Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Natürlich würde man das heute so auch nicht machen, aber hätte ich damals nicht schon gedacht, okay, lass es über dich ergehen, du würdest mit sowas anders da umgehen oder mit den Leuten auch anders da umgehen. Aber ich habe mich da halt auch durchgebissen. Und man muss sich gerade, was in der Küche, da herrscht ja immer auch ein rauer Ton, da muss man sich halt, ich sag mal, durchboxen behaupten. Wenn man das nicht kann, ist es auch nicht schlimm. Nur dann muss man trotzdem stark sein, um das über sich ergehen zu lassen. Es kommen andere Zeiten. Und das ist, wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber das hat sich Gott sei Dank ja auch deutlich verändert.
Also ich kann mich noch erinnern, so meine ersten Besuche in Küchen, da flog dann auch schon mal ein Teller durch die Gegend. Und ich war ja nur der Gast, also da war offensichtlich der Chef nicht zufrieden mit dem, was angesetzt wurde. Und jetzt beispielsweise beim Vincent war ich in der Küche mit dabei und dann da ist eine Ruhe, das ist ganz anders wie früher. Ja? Ja. Und ich glaube, da hat sich auch schon viel geändert. Es hat sich aber auch ein bisschen was geändert bei manchen jüngeren Köchen, das stelle ich fest. Es ist auch schnell eine Selbstüberschätzung da. Also ja, nur deutlich, weil ich jetzt irgendwie so ein scheiß Gel machen kann oder sowas. Oder irgendwie jetzt da irgendwie mein Abitur mit dem Chemiebaukasten gemacht habe, bin ich noch kein guter Koch, finde ich.
Nein, das stimmt. Und das muss man auch erst entwickeln. Also ich wurde irgendwann mal gefragt, Sie kochen jetzt so und so viele Jahre, seit wann können Sie schon so lange kochen? Sag ich, nein. Also ich sag mal, ich habe die Kochschule angefangen und das war nicht schlecht, aber das war noch sehr wackelig. Also ich sag mal so, seit gut 15 Jahren, behaupte ich mal, ist es so, wie man sich das auch vorstellen sollte. Aber das hat natürlich gedauert, weil es ist kein Meister von Himmel gefallen. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch über mich sehr viel gelernt, indem ich auch mit vielen Dingen ins kalte Wasser geschmissen wurde. Und von daher ist es auch so ein bisschen selber finden, selber erleben und an sich wachsen. Und das hat mir den Charakter eigentlich extrem gestärkt. Ich habe da unheimlich viel für mich gewonnen. Und auch in Situationen, die heute auch aus dem Wirtschaftlichen heraus als Unternehmer, nehme ich noch viel von dieser Zeit mit, wo ich gelernt habe.
Also ich glaube, so erarbeitete Kompetenz erzeugt Kraft, aber auch die Ruhe, dass man weiß, man kann es routiniert abliefern.
Ja, wobei Routine finde ich gruselig.
Ich weiß, was du meinst,
nur ich möchte nie in eine Routine kommen. Vor sowas habe ich Angst, weil ich glaube, dann wird man fahrig und dann gibt man nicht mehr das, was man geben will. Und ich bin ja, ich sag mal, ich habe Erwachsenen-ADHS. Heißt, wenn ich jeden Tag dasselbe machen müsste, ich würde durchdrehen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich jeden Tag was anderes machen darf. Ob nun Bilder für ein neues Buch, das machen wir alles selber in-house. Ob nun die ganzen Fernsehproduktionen, die ich mittlerweile bis auf die öffentlich-rechtlichen Sachen alle selber produziere. Ob nun einen Kochkurs, ob nun bei mir in der Messerfirma. Jeder Tag ist komplett anders und das macht mich eigentlich stark.
Dann lass uns Routine gegen Handwerk austauschen.
Ja, danke. Ja?
Weil man muss durchaus wissen, wie man eine Kartoffel schält, damit man das effektiv macht.
Sagen. Ja, gerne. Am Anfang haben wir ja gesagt, dass wir in Berlin sind. Das stimmt natürlich nur für euch beide. Ich bin nicht in Berlin, ich bin auf einer Insel in Norddeutschland. Und hier ist ein wahnsinnig interessantes Internet. Es ist nämlich manchmal da und manchmal nicht da. Und ich habe seit der Frage, die ich gestellt habe, nach deinen persönlichen Ansichten, so gut wie nichts mitgekriegt.
Entschuldigung.
Aber Ralf, das macht nichts, weil wir sind eh fertig jetzt.
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig auf den Podcast, wenn er ausgestrahlt wird, weil dann höre ich das ja zum allerersten Mal, was wir die ganze Zeit erzählt haben. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder ein bisschen drin bin. Bin aber auch der Markt oder glaube auch, dass ich gleich wieder rausfliege. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich jetzt keine super intelligenten Zwischenfragen stelle, weil wahrscheinlich höre ich euch einfach gar nicht.
Aber Ralf, ich kann dich beruhigen, wir sind schon durch.
Ja, ich finde das auch ganz, ganz toll, wie wir das, also nicht von Mirkos Seite, sondern von unserer Seite, dass wir auf die Kritik unserer Zuhörer gehört haben und einfach wahnsinnig oft die Klappe gehalten haben und dem Mirko Luft gegeben haben zu reden. Und ich glaube, das haben wir beide heute sehr, sehr gut gemacht. Natürlich hast du, lieber Mirko, auch deinen Stuhl bestens besetzt und dich von der besten Seite zeigen können. Wobei ich relativ sicher bin, dass du gar keine andere Seite hast.
Ja, ich sag mal, als geborene Quasselstrippe, wenn du mit 4 Jahren von deiner Großmutter gesagt bekommst, wenn du mal in die Kiste steigst, muss mir dir das Maul extra erschlagen. Das kommt mir heute natürlich zugute.
Also für die Podcast-Generation das Beste. Ne? Also Podcast-Generation sind die Leute, die nicht auf den Mund gefallen sind, wirklich die angenehmsten und die charmantesten Gäste, zumindest für unsere, für uns beide und für unsere Zuhörer. Und jetzt muss ich noch mal ganz kurz dem Bernd was fragen. Bernd, wollen wir die normale Frage dieses Mal stellen oder wollen wir sie überspringen und direkt zu unserer E-Mail-Adresse?
Wir müssen eigentlich zur E-Mail-Adresse kommen, weil wir haben ganz, ganz viele Rückmeldungen gekriegt in den letzten Wochen. Wir müssten eigentlich mal so vorlesen, so wie der Böhmermann und die anderen das auch machen, dass sie halt ihre Sachen da mal vorlesen. Das wollen wir eigentlich gar nicht tun.
Ah, okay.
Wir haben viel Lob, auch mal Tipps, redet mal mit dem, habt mal dies, habt mal das. Erstaunlich wenig Kritik am Ralf. Ich verstehe es nicht so ganz, sondern eher Lob. Ja? Ich werde mitunter dann auch mal erwähnt. Aber das ist schon echt okay. Und wir haben eine E-Mail-Adresse. Guck mal, jetzt ist er eingefroren, der Ralf, ein bisschen. Wir sehen nämlich hier immer ein Bild vom Ralf, wie er dann in Norddeutschland ist und versucht, mir Gesten zu machen, dass er mich nicht hört. Dabei ist mein Pegel ja im Anschlag, Ralf. Also,
Ich habe jetzt schon mitgekriegt, dass ihr mich hört, aber ich euch nicht höre.
Ja.
Zumindest bruchstückweise. Also ich nehme an, du hast in meiner akustischen Abwesenheit gesagt, dass man uns E-Mails an GSD...
Nee, das habe ich doch nicht gesagt. Also ich würde jetzt sagen, Ralf, wie ist unsere E-Mail-Adresse?
esp@bosfood.de ist die Adresse für Lob und Kritik. Bei Lob, wie gesagt, immer mit lieber Ralf anfangen und bei Kritik immer mit lieber Buddy, damit wir das einordnen können, nicht wahr? Und ja, trotzdem einmal kurz die Frage. Mirko, hattest du in der letzten Woche ein Highlight, von dem du uns berichten möchtest?
Ja, in der Tat. A, war ich beim Ralf in der Firma und habe war komplett erstaunt. Und ich habe einen sehr schönen Werbedeal abgeschlossen, den man sehr prominent ab Anfang November in jedem Edeka-Markt in Deutschland mit einem sehr prominenten Schokoladen-Kinderprodukte-Hersteller sehen kann.
Ei.
Das war jetzt kein Akronym, also wie könnte denn diese Firma heißen?
Das lassen wir im Dunkeln, wegen das der Spannungskurve.
Das lassen wir im Dunkeln, weil es sind nicht nur Kinderprodukte, sondern es sind auch sündhaft interessante Produkte für Erwachsene.
Oho. Ach, Amelie, ich weiß.
Ja. Ich wollte schon fragen, brauche ich da Batterien für? Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema.
Ralf, ich rufe mal hoch zu dir auf die Insel. Es war mir ein Fest wieder mit dir. Und Mirko hier, ne, das ist sensationell.
Wo wir hinterher sagen, nee, was war das schön.
Außerdem möchte ich noch mal ausdrücklich dem Titanic am Gendarmenmarkt danken, die uns den Raum hier zur Verfügung gestellt haben, damit wir uns hier treffen können. Und der Mirko nicht mit aufs Hotelzimmer muss. Das hat ja immer so ein bisschen was Komisches.
Und, ja, das hört sich, vor allem in meinem Fall hört sich das immer komisch an, wenn ich dann gesagt bekomme, du musst mit aufs Hotelzimmer.
Ich finde, es gibt keinen Grund, sich für irgendwas zu schämen.
Ja, schämen tue ich mich nicht, aber es ist doch immer sehr lustig.
Ach so, ich wollte damit nur sagen, ich bin eh offen. Also insofern, Ralf, und ihr da draußen an den Volksempfängern oder wo immer ihr auch irgendwas streamt, bleibt uns gewogen, schickt uns eine E-Mail, ihr könnt sogar auch anrufen, wenn ihr wollt, dann aber beim Ralf bitte. Und wir freuen uns auf Anregungen und auch Ideen, was euch da draußen bewegt. Und Mirko, wir sind auch mit dir noch nicht am Ende. Ralf, da müssen wir noch mal was machen, glaube ich. Ja?
Aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil solche Dinge einfach mal zu erzählen und wie das auch so ein bisschen begonnen hat und. Das macht schon immer Spaß und Ralf geht es ja auch wirklich immer um die jüngere Generation und ranführen. Und ich wollte einfach auch sagen, dass es halt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass man halt auch wirklich seinen Arsch, Entschuldigung, bewegen muss.
Aber du bist ein geiler Typ.
Danke.
Das war goldrichtig, dass wir an diesem frühen Sonntagmorgen zusammengekommen sind und in den jeweiligen Aggregatzuständen. Und insofern.
Und wir haben nichts getrunken.
Das kommt noch dazu, aber ja. Das können wir nach.
Das nachholen. Holen wir nach.
Und, insofern.
Ich kann mich auf euch einfach nicht mehr verlassen.
Nee, macht's gut da draußen. Danke, Mirko.
Gerne.
Tschüss, Ralf. Bis dahin.
Tschüss in die Hauptstadt.
So, jetzt mit dem Trinken, das müssen wir uns aber wirklich nochmal sagen. Normalerweise ist das
nicht. Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
Das waren die Gastro-Survival-Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder, Ehrenwort, spätestens nächste Woche.